Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der als Fotograf für ganz viele und ganz unterschiedliche Dinge steht. Für Werbung, für Mode, für Porträts, für Landschaften, für Natur, für Kontinente. Guten Morgen und herzlich willkommen, Stefan Nimesgern.
Guten Morgen.
Zwei Wahlen hatten wir gestern, eine in Österreich, eine in Niedersachsen. Haben Sie einen von denen, die gestern im Fernsehen zu sehen waren, schon mal fotografiert?
Ich habe gestern die Radiosendungen, Fernsehsendungen nicht vollumfänglich verfolgen können, weil ich ja die meiste Zeit im Stau steckte. Aber vermutlich war vielleicht Renate Künast oder Cem Özdemir zu sehen. Die beiden hatte ich vor der Kamera. Aha. Kürzlich Renate Künast, erst in Berlin.
Schäuble haben Sie auch mal?
Schäuble auch schon mal, ja.
Ja, wobei der gestern meiner Erinnerung nach nicht zu sehen war. Wen haben Sie noch fotografiert?
Den Rezzo Schlauch, seinerzeit auch mal den Stoiber, ein kurzes Ding mal mit dem Helmut Kohl. Aha. Das waren schon so einige.
Kohl war wann?
Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Das war, glaube ich, 2004 oder 2005 oder. Nee, ja. Quatsch, nein, stimmt nicht. Das war 2006 gewesen.
Ja, wie nah kann man einem Politiker kommen, der ja nicht auf einen gewartet hat, sondern das möglichst schnell und möglichst professionell hinter sich bringen will?
Naja, mit Unterschied, manchmal geht das sogar ganz gut. Also ich hatte da mal eine nette Begebenheit, da habe ich den ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog fotografiert in seiner Jagdburg. Mhm. Und der war am Anfang relativ abweisend, würde ich fast sagen. Hat gemeint, das Ganze soll schnell über die Bühne gehen. Und irgendwie habe ich es dann hingekriegt, dass wir zum guten Schluss dann noch 2 Stunden Kaffee getrunken haben
miteinander. Okay. Aber das ist ja eigentlich das Dilemma eines Porträtfotografen. Derjenige, der porträtiert wird oder fotografiert wird, hat in der Regel keine Zeit und will, dass es schnell über die Bühne geht. Sie wiederum brauchen Zeit, um ein Mindestmaß an Nähe herzustellen.
Ja, das ist vollkommen richtig und das ist tatsächlich ein Dilemma. Ich habe da dann so ein gewisses Rezept mir entwickelt, dass ich nämlich vorher mit Lichtdummies halt mein Lichtsetting aufbaue, sodass die Leute wirklich in ein komplett bestehendes Set reinkommen, dass da nicht mehr großartig Lampen geschoben werden müssen und dass ich mich dann dann weitestgehend auf das konzentrieren kann, was ich mit den Leuten dann hinterher fotografieren möchte.
Wie viele Sekunden brauchen Sie, um zu merken, zu spüren, zu ahnen, ob Sie mit dem, den Sie jetzt fotografieren müssen, können?
Vielleicht 2, 3.
Geht schnell, ne?
Geht ganz schnell.
Ja, mit wem konnten Sie überhaupt nicht?
Oh, da fällt mir ehrlich gesagt niemand ein.
Mit wem konnten Sie besonders gut?
Besonders gut Armin Müller-Stahl, Ulrich Tukur, Renate Künast war sehr nett.
Okay.
Also Nelly Furtado.
Die erstgenannten 2 Schauspieler, wobei bei Schauspielern kann man ja mal unterstellen, ist ja Teil ihres Jobs vor einer Kamera, sich einigermaßen natürlich zu geben. Oder täusche ich mich da?
Ja, das kann man schon so sehen. Wobei es natürlich auch Sterne und Sternchen gibt. Und ich würde sagen, die wirklichen Sterne, die müssen jetzt nicht künstlich glänzen. Die schaffen das, Kraft ihrer Persönlichkeit einfach so viel Souveränität aufzubauen, dass die einem auf Augenhöhe begegnen. Es gibt natürlich auch welche, die das eben per se ablehnen, weil sie sich künstlich erhöhen möchten. Ja. Und das ist dann sind eher dann die Rubrik B- oder C-Promis.
Stefan Nimesgern, Fotograf, den ich vor der Sendung, als wir uns unterhalten haben, immer in Köln angesiedelt habe, bis ich gemerkt habe, Köln ist eigentlich die völlig falsche Baustelle.
Ne? Ja, das ist allerdings die falsche Baustelle. Ich bin gebürtiger Saarländer, allerdings die Großeltern mütterlicherseits, die kommen aus dem Hunsrück oder irgendwo jedenfalls nicht allzu weit von Köln weg. Und die Großmutter hat den saarländischen Zungenschlag weniger gepflegt. Und ich denke mal, da kommt deswegen so ein bisschen diese Sprachmelodie irgendwie rüber.
Haben Sie noch eine Verbindung zum Saarland oder ist das Vergangenheit?
Nee, selbstverständlich habe ich noch Verbindung zum Saarland. Das ist meine alte Heimat und ich habe da sehr viele Freunde noch wohnen, mit denen ich auch im engen Kontakt bin.
Okay. Ansonsten leben und arbeiten Sie am Starnberger See?
Das ist richtig.
Oder?
In Ammerland. Das ist ein kleines Fischerdorf, Künstlerkolonie. Aha. Fischerdorf, steht's im Fremdenführer drin. Mein Nachbar war bis vor leider nur einigen Jahren der Loriot gewesen. 50 Meter von meinem Haus weg hat er gewohnt.
Der Große von Bülow.
Der Große der von
so
Bülow.
Der uns so viel Spaß bereitet hat.
Ja, den habe ich mitunter beim Spazierengehen, wenn ich zum Jogging unterwegs war, getroffen. Und dann haben wir
mit seinen Möpsen?
Mit seinem, ich meine, es war nur einer gewesen, den er da hatte damals.
Ein Mops.
Ja, ein Mops. Das Leben.
Okay.
Den Möpsen. Ohne Möpse ist ja sinnlos, wie er schon sagte. Ne?
Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.
So ist es.
Wann war Ihr letztes Shooting?
Das letzte Shooting, das war jetzt gerade die letzte Woche gewesen.
Was haben Sie da fotografiert?
Da habe ich für eine Immobilieninvestor, Firma Cartella, das ist eine schwedische Firma, die Niederlassungen in Deutschland auch unterhält und auch in Holland, habe ich eine Shooting gemacht mit People, mit Leuten, mit Angestellten, auch für Hintergrundwerbung, für Moods und so weiter.
Das ist so ein Brot- und Butterjob, den man annimmt, weil man ja auch seine monatlichen Fixkosten hat.
Naja, so würde ich das jetzt nicht sagen. Das macht auch riesig Spaß. Solche Kampagnen oder Werbesachen zu fotografieren, zumal ich ja durch meine Tätigkeit im redaktionellen Bereich und auch bei Expeditionsfotografie natürlich auch so ein bisschen neue Ideen entwickeln kann, die ich dann in diese Art der Arbeit mit einfließen lasse.
Expeditionsfotografie, total spannend. Da reden wir auch im Lauf der Sendung noch drüber, wie das ist, mit Reinhold Messner auf den Nanga Parbat zu steigen. Nicht ganz hoch, aber immerhin sozusagen an den Fuß dieses gigantischen Berges. Können Sie sich noch an Ihr allererstes Shooting erinnern, das Sie als Fotograf gemacht haben, oder ist das zu weit weg?
Da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Das, glaube ich, war für die Firma Kettler gewesen. Da hatte ich mich gerade selbstständig gemacht und habe da in der Firma Industriefotografie gemacht und auch einige Motive, die dann später als Anzeigenmotive verwendet wurden.
Aha. Industriefotografie klingt jetzt nicht so prickelnd.
Ist es aber eigentlich. Das ist, würde ich mal sagen, so schon ein bisschen die hohe Schule, weil man da sehr, sehr minutiös und detailliert ausleuchten muss. Also solche Maschinen, die sind ja im Regelfall nicht schön.
Eben.
Und wenn man halt in so einer Fabrikhalle steht und so eine überall glänzende, teilweise verchromte oder mit irgendwelchem Lack eingepinselte Maschine fotografieren soll, dann lebt und stirbt die Geschichte mit dem Licht.
Also man muss die matt kriegen?
Nö, man muss die aussagekräftig, lebendig und fotogen kriegen. Und das kann matt sein, das kann glänzend sein, der Reflex kann da sein, aber er muss an der richtigen Stelle sein. Also da gibt's eigentlich keine direkte Regel für. Man muss das Ding sehen und dann muss ein Bild im Kopf entstehen.
Unser Gast ist der Fotograf Stefan Nimmesgern, der zweimal Geburtstag feiert im Jahr. Einmal am 27. August und einmal am 14. September. Warum am 14. September?
Am 14. September habe ich ein neues Herz bekommen.
Das war im Jahr 2009.
Das war im Jahr 2009, richtig.
Warum haben Sie ein neues Herz gebraucht?
Ich hatte eine Myokarditis, eine stark vergrößertes Herz. Ich hatte ein Herzklappeninsuffizienz, also eigentlich Rechtsinsuffizienz, Linksinsuffizienz, Klappeninsuffizienz. Okay. Eigentlich alles, was an der Pumpe kaputt gehen kann, war kaputt.
Kam das aus dem Nichts?
Nee, ich vermute das oder die Ärzte vermuten, dass es aufgrund einer übergangenen Grippe war, wo ich dann mit über 40 Fieber nochmal ein Reste eines Schuhkatalogs für Karstadt fotografieren zu müssen, weil der Kunde da noch eine Nachproduktion wollte. Ja, und das hat meine Frau damals gesagt, um Gottes Willen, du kannst nicht fotografieren, aber wie ist das halt bei Selbstständigen? Man geht dann doch und danach war es dann so, dass ich bei Bergwanderungen plötzlich Schweißausbrüche bekam, meine Leistung rapide nachließ. Aber das ging natürlich schleichend, das war ein schleichender Prozess.
Zunächst habe ich im Nachhinein 1:1 nachweisen kann man sowas sowieso nicht.
Naja, so hundertprozentig nicht. Ich meine, ich war auch mal in Indien und hatte da eine riesige Virusinfektion gekriegt, bakterielle Infektion, weil ich irgendwie verdorbenen Fisch gegessen habe. Also man weiß nicht, ob es von da oder von dort kommt, auf jeden Fall.
Sie lagen dann, glaube ich, 3 Monate im Krankenhaus und haben auf ein neues Herz gewartet. War das die trostloseste Zeit Ihres Lebens?
Das kann man durchaus so sagen, ja. Ja.
Was war besonders schlimm damals?
Ja, zunächst mal, es waren sogar 4 Monate gewesen. Ich war am 6.6. hatte ich einen Herzstillstand gehabt und wurde dann wiederbelebt.
Da waren Sie fast schon hinüber?
Da war ich im Grunde genommen herztot. Mhm. Ja, da hatte ich aber das Glück, dass ich auf einer Party bei meinem Hausarzt war. Und wenn man dann schon stirbt, dann sollte man wissen, wo man es tut. Das habe ich dann auch so ein bisschen als Zeichen gesehen und habe gesagt, okay, also irgendwie ist da was, was nicht will, dass es vorbei ist. Also ich werde jetzt umso mehr kämpfen.
Das heißt, der Hausarzt, der eigene, hat Sie ins Leben zurückgerufen?
Der hat mich dann ins Leben zurückgerufen mit seinem Sohn, der Rettungssanitäter ist. Die sind dann direkt zur Wasserwacht und haben den Defibrillator geholt. Das ist ja nur ein paar Meter von dort weg gewesen. Also ich habe natürlich die Party gesprengt. Das war dann nicht mehr lustig anschließend für die Leute. Und von diesem Zeitpunkt bis eben dem 14. September lag ich auf Intensivstation. Und das war nicht angenehm, da wir auch schon damals ohne diesen sogenannten Transplantationsskandal extrem rückläufige Spendenzahlen hatten.
Und das heißt, Sie wussten, die Chance, ein neues Herz zu bekommen, das richtig gut funktioniert, ist nicht allzu groß?
So kann man sagen. Ich habe dann den Arzt, ich meine, ich bin ja ein Freund von klaren Worten, ich habe den Arzt dann gefragt, wie lange habe ich denn noch so nach Einschätzung meines Zustandes. Und dann meinte der, naja, also das war dann so gegen Ende der Wartezeit, meinte der, so 2-3 Wochen wirst du schon noch durchhalten.
Okay.
Das ist dann nicht so toll, wenn man dann scheibchenweise so einen Tag nach dem anderen abschneidet von der Salami und dann sagt, naja, wenn jetzt nicht...
Das ist ja eine tolle Prognose.
Nicht so doll, ne.
Ja, und dann dieser Anruf oder diese Mitteilung, das Herz ist da. Dann hat sie einer operiert bzw. transplantiert, den wir vor vielen Jahren auch mal zu Gast in Leute hatten, der berühmte Münchner Herzchirurg Professor Bruno Reichert. 4 Wochen Intensivstation, Krankenhaus und dann kam die Ansage... Ja, in Stunden, in Minuten ist es soweit?
Ja, das habe ich abends erfahren, dass da, oder nachts war das, glaube ich, dass da jemand kam und gesagt hat, wir haben ein Organ für Sie.
Ja.
Und dann habe ich meine Frau, die habe ich angerufen, die kam dann auch gleich und da sind wir dann in diesen Vorbereitungsraum gekommen. Also ich hatte dann... Ja, das ist so ein Prozedere. Man sitzt dann da stundenlang, dann wird man auf die OP vorbereitet und dann geht's dann ab in den Operationssaal.
Wussten Sie, was das für ein Herz ist und wie gut es sozusagen idealtypisch in Ihren Körper passen wird?
Ja, nun, so genau konnte ich es natürlich nicht wissen, aber was ich erfahren hatte, war, dass es ein Herz war, was aus Berlin antransplantiert werden müsste. Ja. Dann hat es irgendwie eine Verzögerung ggegeben, weil wohl die Ärzte, die Entnahme gemacht haben, im Stau steckten. Die werden ja dann mit Helikopter oder teilweise mit dem Learjet eingeflogen. Und es hat sich irgendwie verzögert, aber das war dann schlussendlich doch alles in time gewesen.
Okay.
Und dann habe ich erfahren, dass das Herz etwa 6 Jahre, also der leider Verstorbene, 6 Jahre jünger war als ich. Das war natürlich schon eine ganz gute Prognose zu wissen, dass es vermutlich auch ein recht gutes Organ sein könnte. Das weiß man aber auch vorher nicht. Ich meine, klar, die untersuchen natürlich die Organe, ob die fähig sind zur Transplantation. Allerdings ist es heute, die Kriterien sind heute da auch ein bisschen runtergeschraubt gegenüber früher wegen des Organmangels.
Klar, wobei mir gerade diese Formulierung der leider Verstorbene aufgefallen ist. Diesem leider Verstorbenen verdanken Sie ja Ihr Leben.
Das ist richtig, ja. Aber es ist ja trotzdem ein unglücklicher Umstand, dass der Mensch hat sterben müssen.
Das ist schon klar. Es gibt Transplantierte, die Probleme damit haben zu akzeptieren, dass ein fremdes Organ oder ein fremdes Herz in Ihrem Körper ist. War das bei Ihnen auch so?
Nein, überhaupt nicht.
Von Anfang an keine Probleme?
Nein, von Anfang an keine Probleme.
Auch gesundheitlich gesehen ist es in Ihrem Fall fast idealtypisch verlaufen, Operation plus die Folgen?
Das kann man so sagen, ja. Also der Bruno Reichert, der hat meine Frau nach der OP, die übrigens nur 3,5 Stunden gedauert haben soll, angerufen und hat gesagt, ich habe das Herz eingebaut und es hat sofort angefangen zu schlagen, was auch nicht unbedingt üblich ist.
Das ist ein gutes Zeichen.
Das ist wohl ein gutes Zeichen und auch die Nebenwirkungen der Immunsuppressiva, die halten sich bei mir durchaus in Grenzen. Meine Leistungsfähigkeit ist sehr ordentlich, ich würde sagen, wahrscheinlich deutlich über dem anderer 60-jähriger Menschen, aber leider nicht mehr ganz so, wie es mal war. Also das muss man sagen, gewisse Abstriche gibt es natürlich schon. Ne?
Wie lange hat es gebraucht, bis Sie da wieder komplett auf die Beine gekommen sind? Also vor der Operation konnten Sie ja keine 3 Treppenstufen mehr steigen.
Das ist wahr, aber ich habe trotzdem versucht, so gut ich das konnte, noch auf der Intensivstation während dieser 4 Monate, die ich da lag, Liegestützen zu machen, mit Terrabändern zu trainieren, weil ich wusste, dass es unter Umständen zu einem starken Muskelschwund kommen kann. Und ich wollte nicht nochmal hinterher das Laufen lernen müssen.
Ja.
Und den Tag nach der OP, als ich dann wieder zu Bewusstsein kam, war ich ja voll mit Schläuchen, die aus meinem Körper kamen. Und habe dann darauf bestanden, aus dem Bett aufzustehen und 2 Schritte vorwärts, rückwärts zu gehen. Die haben mich gefragt, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Aber ich habe gesagt, das möchte ich wissen. Und hinterher hieß es dann, warum hast du das jetzt wissen wollen? Na, ja, ich wollte wissen, ob ich noch gehen kann. Da habe ich mich hingelegt und habe geschlafen.
Unser Gast heute Vormittag ist der Fotograf Stefan Nimmesgern, der vor gut 10 Jahren mal mit Reinhold Messner am Nanga Parbat war. Die Expedition damals, da ging es darum, dass Messner die sterblichen Überreste seines Bruders gesucht und dann auch gefunden hat, der 1970 am Nanga Parbat verunglückt ist. Wie ist es zu dieser Kooperation Messner-Nimmesgern gekommen?
Ich habe den Reinhold Messner das erste Mal getroffen bei einer Pionierreise zum Franz Josef Land. Das ist eine Inselgruppe in der Arktis. Da war er begleitet mit dem von seinem Freund, dem Christoph Ranzmeier, einem
Schriftsteller,
richtig. Und dort kamen wir ins Gespräch und ich habe dort auch fotografiert. Die Bilder wurden in der FAZ veröffentlicht und Reinhold schätzte wohl auch meine Art zu fotografieren. Und daher hat er dann auch befürwortet, okay, dass ich bei dieser Pionierreise, bei diesem Trekking um den Nanga Parbat dabei sein konnte als Fotograf.
Ist es ein komisches Gefühl, so eine Expedition anzugehen und zu wissen, das Wesentliche ist, das Suchen und vielleicht auch das Finden von irgendwelchen menschlichen Überresten?
Naja, nun, da muss ich ein bisschen korrigieren. Die ursprüngliche Intention war, einen neuen Weg um den Nanga Parbat zu finden, um den Tourismus in Pakistan zu fördern, weil Reinhold ja den Leuten sein Leben verdankt, so wie er das sieht, weil er ja von den Pakistani im Diamirtal damals 1970 gerettet wurde.
Ja.
Und er hat natürlich auch im Weiteren dann nach die Tragödie mit seinem Bruder, die ist ja landläufig bekannt, ja, auch die Anfeindungen, dass behauptet wurde, er hätte seinen Bruder im Stich gelassen am Gipfel und er immer wieder beteuert hat, nein, der ist mit mir runter ins Diamirtal gestiegen, der ist unten von einer Lawine überschüttet worden. Das konnte er aber bislang nicht beweisen, weil ja die sterblichen Überreste nicht gefunden wurden und folglich hat Reinhold Bergführer in Diamirtal beauftragt, immer mal wieder zu schauen, ob irgendwo Überreste von toten Bergsteigern auftauchen.
Und von denen kam dann auch der Hinweis, wir haben da Knochen gefunden plus, keine Ahnung, Schuhreste, Rucksackreste?
So ist es. Und das hat Reinhold zum Anlass genommen, im Zuge dieser Expedition oder Trekkingreise noch zusätzlich zu planen, ins Diamir-Basislager zu gehen und diese Überreste in Augenschein zu nehmen.
Okay, wie war dann der Moment, als Sie als Fotograf, der das ja dokumentieren sollte, mit Messner in Kontakt kam zu diesen sterblichen Überresten?
Ja gut, das war natürlich schon sehr bewegend und beeindruckend. Wir sind über den Gletscher gegangen und als wir in die Nähe kamen von dem Fundort, sahen wir dann schon von Weitem 3 Pakistani am Boden sitzen und die hatten irgendwelche Gegenstände vor sich aufgebaut. Augenscheinlich hatten sie das in den Gletschermassen gefunden und Reinhold hat dann der ganzen Gruppe, das waren, ich weiß nicht, so 7, 8 Leute, die mitgegangen sind, gesagt, sie sollen sich mal zurückhalten. Und dann ist er mit mir und dem Expeditionsarzt, dem Professor Rudolf Hipp, zu der Fundstelle gegangen und dort stand ein Schuh und es lagen auch Knochenreste in dem Geröllmassen rum. Dann hat der Professor Hipp entschieden, dass er gentaugliches Material aus diesen Knochen entnehmen wird Und ja, augenfällig war natürlich auch dieser Schuh. Den haben wir dann uns angeschaut und haben festgestellt, dass ein Knochen aus dem Schuh herausragte. Und damit war klar, dass in diesem Schuh ein abgetrennter Fuß versteckt sein müsste. Reinhold hat, als er den Schuh sah, sofort gesagt, es ist mein Bruder.
Und so war es dann auch.
So war es dann auch.
Der wissenschaftliche Abgleich genau dieses ergeben hat. Unterm Strich und in der Summe eine Rehabilitierung auch für Reinhold Messner, was denken Sie?
Absolut, ja.
Inwiefern?
Ja, weil sich die Fundstelle der sterblichen Überreste genau mit dem deckt, was Reinhold Messner gesagt hat. Ich meine, ich bin ja nicht unkritisch an die Sache rangegangen und habe dann von mir aus einen Klassiologen der Technischen Universität in München zu dem Thema gefragt, was auch die Fließgeschwindigkeit des Gletschers, des Diamergletschers angeht, weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wenn er an einer bestimmten Stelle XY verunglückt ist, wo wird die Leiche dann nach 30 Jahren wieder dann an die Oberfläche kommen? Und dann kam tatsächlich ziemlich genau dieser Punkt raus, wo wir sie auch gefunden haben.
Wie groß war die Distanz zwischen dem, als es passiert ist, Lawine, Abgang, Tod plus Fundstelle 35 Jahre später?
Oh, das kann ich Ihnen jetzt so genau gar nicht sagen, weil ich habe das auf der Karte markiert. Das sind ein paar Kilometer.
Echt?
Ja, ja, okay. Das waren also oder ein paar hundert, ich weiß, ja, ich denke mal eher so anderthalb, zwei Kilometer. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich hatte es vor ein paar Jahren noch greifbarer, aber mit Zahlen habe ich es nicht so doll.
Dieser Reinhold Messner gilt ja in der Szene als absolutes Alpha-Tier. Haben Sie ihn auch so erlebt?
Ja, das kann man schon sagen. Klar ist das ein Alpha-Tier, sonst hätte er das ja nicht hingekriegt, was er hingekriegt hat an seinem Lebenswerk. Aber er ist ein absolut kameradschaftlicher Mensch, der fürsorglich ist, der wirklich mit anderen Menschen respektvoll umgeht. Das habe ich immer wieder erfahren, wenn ich mit ihm zusammengearbeitet habe als Fotograf. Der hat mir nie reingeredet. Der hat immer gesagt, du bist der Profi, du weißt, wie die Bilder gemacht werden. Zumal er ja selber auch nicht schlecht fotografiert. Also da muss ich sagen, er weiß, wo seine Kompetenzen sind und er achtet die Kompetenzen der anderen.
Wobei Reinhold Messner, glaube ich, einer ist, der sich nicht besonders gern fotografieren lässt, oder?
Nein, nur das ist klar. Also ich meine, jemand, der wie er so im Angesicht des Todes unterwegs ist, der posiert nicht gerne. Das ist nicht sein Ding. Ja. Und sobald das irgendwie so ins Künstliche hineingeht, dass er da irgendwelche Gesichtsausdrücke mimen soll, da denkt er sich wahrscheinlich, ich bin kein Schauspieler, ich bin authentisch. Deswegen erwischt man ihn eigentlich am besten, wenn er gar nicht merkt, dass er fotografiert wird.
Ansonsten wollte ich gerade sagen, ist es eigentlich einer, der aufgrund seiner Optik, seiner Konturen, aufgrund dieses Raubvogelartigen doch eigentlich eher leicht zu fotografieren ist, oder?
Ja klar, ist ein Spitzenmodel, wenn man so will, aber jetzt nicht, weil er das durch Posings ausdrückt, sondern das ist einfach sein Leben, was sich in seinem Gesicht widerspiegelt. Und das macht ihn natürlich hochgradig interessant für einen Fotografen.
Sie sind jemand, der letztlich weltweit spannende Expeditionen gemacht und unternommen hat, der Kontinente erlebt hat. Werbung, Mode, damit haben Sie angefangen, glaube ich.
Mit Werbung vor allem. Mit Food-Fotografie, Werbung, ja.
Porträts haben wir schon ansatzweise drüber gesprochen, wobei Sie jetzt aktuell auch einen porträtiert haben für ein Buch, den man kennt, Ulrich Kienzle, langjähriger Fernsehjournalist und Auslandskorrespondent. Wie war da die Kooperation?
Na, ich hatte mit dem Ulrich Kienzle ja schon vor Jahren mal ein Buch gemacht, Kienzle und die 17 Schwaben.
Okay.
Ein Interviewbuch und jetzt haben wir gerade ein neues Projekt realisiert, das heißt Tödlich Nahe Osten. Und da hatte ich die Möglichkeit, ein interessantes Fotokonzept zu entwickeln. Weil Kienzle berichtet ja in dem Buch über anhand von 11 verschiedenen arabischen Ländern, Regionen vom Zustand der arabischen Welt. Und um eine zweite Ebene aufzumachen, haben wir da Menschen, die in Deutschland leben und aus den jeweiligen Ländern zu uns gekommen sind, teilweise als Flüchtlinge, teilweise aber auch in ihrer Arbeit als Künstler oder Literaten. Fotografiert und in den doppelseitigen inszenierten Fotos habe ich ein Konzept realisiert mit einem Diaprojektor, der jeweils ein Bild aus dem früheren Leben dieser Menschen in das Jetzt projiziert. Okay. Diesen Diaprojektor sieht man in jedem Bild auch und die Geschichten korrespondieren. Also das, was der Mensch früher erlebt hat und wo er jetzt hier in Deutschland in Sicherheit sich befindet, ist dann der Inhalt des Bildes. Es gibt auch noch ein Porträt und ein Interview.
Also spannendes künstlerisches Porträt. Wie kriegen wir jetzt die Kurve zum Franz-Josef-Land? Wir versuchen es einfach.
Oh, wir können es versuchen. Ja, also, das dürfte kein Problem sein.
Franz-Josef-Land ganz hoch im Norden, nordöstlich von Spitzbergen Richtung Russland. Ein Areal, in das man eigentlich nicht wirklich kommt. Sie waren, viele Jahre ist es her, dort. Wie haben Sie das in Erinnerung?
Ja, das ist eine wunderschöne, wilde, schon beinahe groteske Landschaft. Das ist ein Archipel, bestehend aus ca. 150 kleinen Inselchen, Tafelbergen.
Ja. Leben da Leute?
Nein, da leben keine Menschen. Das ist vollkommen unwirkliches Gebiet. Eisbären gibt es dort, irgendwelche Robben. Es war mal von den Russen oder von den Sowjets damals als Militärbasis genutzt worden. Es sollen dort auch atomare Überbleibsel noch irgendwie deponiert sein. Es gibt zahlreiche Hütten dort von irgendwelchen Expeditionen, Jansen und anderen. Ja. Also ja.
Gibt es da auch Forschungsstationen, also Leute, die dann beispielsweise überwintern? Ich frage deshalb, wir hatten vor Jahren mal einen Physiker aus Bremerhaven, der ein halbes Jahr auf Spitzbergen überwintert hat, um zu gucken, wie die Bakterien im ewigen Eis überleben.
Mir ist jetzt momentan nicht bekannt, dass da aktuell eine Forschungsstation sich befindet, aber ich vermute, dass dem wohl doch irgendwie so sein wird. Also die Inseln sind ja weitläufig.
Aha. Diesen Klimawandel, kann man den auch in einer Region festmachen, die Sie relativ gut kennen, nämlich Himalaya?
Im Himalaya weiß ich es jetzt nicht, da wird man sicherlich das auch schon sehen, dass Gletscher zurückgehen, aber ich denke mal, besonders augenfällig ist es in den Alpen und jetzt natürlich auch am Kilimandscharo.
Ja, den Sie demnächst besteigen werden. Apropos Alpen, Sie waren vorgestern, glaube ich, noch an der Zugspitze. Stellt man da auch fest, dass sich mit dem Eis was tut und verändert?
Sicherlich. Also der Permafrost, der geht zurück und das Ganze, die Aufstiegswege, die werden teilweise etwas steiler. Es ist im Fels oft bröseliger als vielleicht noch vor ein paar Jahren.
Ja.
Wenn man vom Höllental hochgeht, ist die Situation am Gletscher eine ganz andere. Also der Einstieg ist etwas steiler geworden, der Übergang zum Felsen ist schwieriger geworden. Man merkt das sehr deutlich, ja.
Wenn wir nochmal in die Himalaya-Region gehen, Sie kennen die ja sozusagen in zwei Zuständen. Einmal, als sie noch mit ihrem eigenen Herzen unterwegs waren, damals auch die Expedition mit Reinhold Messner, und danach auch nochmal mit fremdem Herzen, mit einem Herzen, das ihnen transplantiert wurde. Ist das auch, was die Leistungsfähigkeit des Bergsteigens angeht, ein großer Unterschied dann?
Das schwierig zu sagen. Also ich habe das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, dass meine Akklimatisationsfähigkeit aus meiner subjektiven Betrachtungsweise nachgelassen hat. Ob das jetzt aufgrund des Alters ist oder ob das aufgrund einer Tagesform ist oder ob das vielleicht durch die Medikamente herrührt, die unter Umständen die Produktion von roten Blutkörperchen nicht mehr in dem Umfang zulassen, wie das bei einem vollkommen gesunden Menschen, in Anführungszeichen gesund bin ich ja auch, wenn man so will, aber das ist natürlich eine veränderte Situation. Also wie gesagt, wo genau das herrührt, weiß ich nicht. Es wird sich jetzt unter Beweis stellen, wenn ich zum Kilimanjaro und zum Mount Kenya aufbreche diese Woche, ob ich die Höhe von knapp 6000 Meter hinbekomme bei guter Akklimatisation oder ob ich unter Umständen das nicht schaffe und dann wieder umdrehen muss.
Wo ist der Kick oder worin besteht der Kick, auf einen Berg zu kraxeln, auf dem 10.000, 20.000 andere schon waren?
Da gibt's eigentlich gar keinen Kick, da hochzukraxeln, wo 20.000 andere waren. Der einzige Kick besteht darin, über eine Route hochzugehen, die eben die Leute nicht gehen.
Was ist das für eine Route?
Wir gehen zunächst mal über die Umwe-Route. Das ist eine sehr selten begangene Route. Da gehen wir dann ein Stückchen dann nochmal die Breechwall-Route bis zum Lava Tower. Und ab da werden wir uns in wegloses Gelände bewegen. Ich bin unterwegs mit meiner Frau und zwei Bergsteigerfreunden und unter Leitung von Thomas Lemle. Das ist ein bekannter Bergsteiger, erster Deutscher am Mount Everest ohne Sauerstoff letztes Jahr. Und der hat diese Route 2009 entdeckt und erst begangen. Und wir machen jetzt die 7. Begehung dieser Route. Die geht über das nördliche Eisfeld auf den Kilimanjaro. Und ich nutze das, um dort oben in Gletscherregionen vorzudringen, in die man normalerweise nicht kommt, um einfach mal den Klimawandel zu dokumentieren.
Das werden Sie jetzt in Angriff nehmen. Dafür wünschen wir Ihnen auch alles Gute. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.